Sozial Digital. Podcast für Digitalisierung im Sozial- und Gesundheitswesen sowie der Pflege. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Sozial Digital. Herr Lehmann, herzlich willkommen.
Hallo Hörnicke, schön Sie zu hören.
Danke, ebenso. Heute soll es ja zunächst mal um die Vorstellung von unserem Podcast gehen. So eine kleine Vorschau, die euch und Ihnen Lust auf mehr machen soll. Im Verlauf wird es dann auch noch ums Thema IT und Digitalisierung gehen. Was hat es damit auf sich und wie sieht es denn damit in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft und der Pflege aus? Aber vielleicht fangen wir erst mal vorne an, bei der Vorstellung von uns beiden. Denn ich bin der Max und das ist der Tim. Und Tim, ich frage dich jetzt mal, erzähl doch mal bitte ein bisschen was über dich.
Gerne, Max, mach ich doch glatt. Genau, mein Name ist Tim Lehmann. Ich habe soziale Arbeit und Sozialmanagement studiert, war ganz viele Jahre in der Eingliederungshilfe tätig für Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit Behinderungen und aus dem Autismus-Spektrum. Habe in dem Bereich auch als Dozent und arbeite immer noch in dem Bereich als Dozent an der Technischen Hochschule Nürnberg und bin in die Themen EDV, IT und Digitalisierung seit meiner frühesten Kindheit involviert. Ich denke da immer ganz nostalgisch an meinen ersten Computer, einen schönen Commodore 64. Vielleicht sagt der einen oder anderen das noch was. Genau, und während meines Studiums habe ich und auch danach habe ich als Berater für EDV-Prozesse in der Sozialwirtschaft gearbeitet, Einrichtungen da beraten, auch durchaus Leistungskostenträger. Genau, und seit 2019 bin ich jetzt hauptamtlich für die Digitalisierung bei der Lebenshilfe Bayern zuständig. Sozusagen pünktlich gekommen, um während Corona das Feuer zu löschen. Genau. Und darüber haben Max und ich uns auch kennengelernt. Von daher gebe ich jetzt mal an dich weiter, Max. Stell du dich doch mal vor.
Ja, danke dir. Ich bin der Maximilian Hönicke. Ich bin Leiter vom Zentralbereich IT bei den Allgäuer Werkstätten im schönen Oberallgäu in Kempten und bin da auch für die Digitalisierung als Beauftragter verantwortlich. So ganz ursprünglich habe ich mal Krankenpfleger gelernt und bin danach gegangen und habe Pflegewissenschaften studiert. Und folgend darauf habe ich dann nur eine Ausbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten und zum Projektleiter gemacht. Nur um dann wieder weiterzumachen und nochmal Sozial- und Gesundheitswirtschaft zu studieren. Genau. Und heute arbeite ich eben als Sozial- und Gesundheitswirt in der IT. Mit EDV und IT habe ich mich seit meiner Kindheit beschäftigt und denke tatsächlich heute noch ganz, ganz gern an meinen allerersten Rechner, den ich mit meinem Onkel bauen durfte. Das war ein Geschenk damals zur Kommunion und auch noch an den ersten Laptop, den dann mein Papa mit nach Hause gebracht hat und ich mich gefragt habe, wie passt das alles in dieses kleine Gerät rein, und seitdem ist die Faszination da.
Genau, und ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen zusammengeführt, dass wir doch irgendwie natürlich unterschiedliche Biografien haben, aber doch seit unserer frühesten Kindheit mit diesen Themen beschäftigen und gleichzeitig uns auch der soziale Bereich, der Pflegebereich einfach sehr, sehr wichtig ist und wir da immer wieder Berührungen auch damit hatten. Und dann versuchen jetzt sozusagen diese zwei Welten gut zusammenbringen. Und das, darum geht es auch so ein bisschen in unserem Podcast heute. Also so ein bisschen euch jetzt mal nochmal klar zu machen, was will denn unser Podcast? Über was soll er denn informieren und wie ist er denn so ein bisschen auch aufgebaut? Und grundsätzlich geht es uns erstmal darum, so ein Verständnis für die Sinnhaftigkeit der Digitalisierung im sozialen Bereich auch zu vermitteln. Also klar zu machen, warum wir digitalisieren. Wir digitalisieren ja nicht um der Digitalisierungswillen, sondern weil wir glauben, dass es einen erheblichen Mehrwert sowohl für die Arbeitnehmer als auch natürlich für unsere Adressaten, Kunden, Klienten hat. Da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial drin. Und das, da möchten wir einfach ein bisschen Lust darauf vermitteln, Ideen, Inspiration, auch einen Überblick oder ein Verständnis. Wir werden sicher auch mal eine Episode machen, wo wir einfach mal so ein paar wichtige Begriffe erklären und Best-Practice-Beispiele zeigen.
Und genau dafür haben wir einfach verschiedene Episodenformate generiert. Zum einen ist da unser Newsfeed. Da geht es wirklich einfach um Neuigkeiten, auch um Neuigkeiten aus der Tech-Welt an und für sich und vor allem auch, was haben die vielleicht mit Sozial- und Gesundheitswirtschaft und der Pflege zu tun. Da wird mir hier wiederum einfach die Anknüpfung herstellen zu dem, was uns eben jeden Tag auch beschäftigt. Und es gibt diese Themenfolgen. Es gibt, da gibt es ein Thema, über das wir uns dann unterhalten werden. Und in Zukunft hoffen wir noch, dass wir euch noch Interviews anbieten können. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was haben wir da für Themen, dann wollte ich mal den Tim fragen, ob er vielleicht euch einfach mal zwei, drei sagen kann, die uns wir schon im Vorfeld überlegt haben.
Genau, also da geht es vielleicht grundsätzlich darum, was ist denn vielleicht auch so eine Digitalisierungsstrategie oder eine IT-Strategie? Was lässt sich denn auch barrierefrei digitalisieren, um einfach einen besseren Zugriff für die Klienten und für unsere Adressaten zu haben? Wie gerade eben schon erwähnt, vielleicht einfach so eine Episode mit Grundbegriffen und alles, was so im Sozialen auch aneckt, was, wo es auch verändert sich vielleicht auch was in der Arbeitskultur durch Digitalisierung, wo muss man da ein bisschen drauf achten, weil eben nicht alles digitalisiert werden muss, vielleicht auch im sozialen Bereich. Also da auch ethische Betrachtungen zu vermitteln.
Wir haben da auch ganz, ganz, ganz praktische Beispiele. Zum Beispiel wollen wir mal eine Episode machen über Ambient Assisted Living, aber auch ganz normal über Dinge sprechen wie Tradition versus Digitalisierung. Ist da eine Kultur im Wandel? Was ist eine elektronische Patientenakte? Wie funktioniert eigentlich die Monetarisierung von digitalen sozialen Dienstleistungen? Was ist so eine Werkstatt, Pflege oder auch Beratung 4.0? Gibt es sowas? Kann sowas entstehen? Und wie schaut es eigentlich hier so mit so Sachen wie zum Beispiel dem europäischen Covid-Impfausweis aus? Aber natürlich auch andere Dinge sollen bei uns ein Thema sein. Vielleicht einfach, was sind so Werkzeuge? Wo kann es mal Hilfe zur Selbsthilfe geben? Also wie funktioniert was und wo finde ich denn auch was? Und so weiter. Und darüber hinaus, wenn ich das noch schnell sagen darf, haben wir uns auch ein paar, ja, wir haben ein paar Themen, die liegen uns einfach am Herzen. Tim, du kannst mir da unterstützen. In unseren Vorgesprächen haben wir viel über so Sachen wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien geredet, aber auch noch über anderes, ne?
Genau, also natürlich Themen, die uns einfach interessieren, wo es darum geht, um soziale Gerechtigkeit, auch durchaus Philosophie und Ethik, die durch Digitalisierung ja auch sich verändert und beeinflusst wird, auch wie die Gesellschaft sich durch Digitalisierung verändert und was das auch bedeutet für Dienstleistungen in unserem tertiären Bereich. Und ganz, ganz wichtig, es geht vor allem, denke ich, um Spaß. Also ihr sollt Spaß bei dem Podcast hören haben und wir sollen dabei Spaß haben, ihn zu entwickeln. Genau, und ich glaube, der Rest ergibt sich dann von alleine, Stück für Stück. Dann kommen wir mal zu unserem Premierenthema, würde ich sagen, Max. Dann legen wir einfach mal los. Max, fang doch mal an.
Ja, genau. Unser Thema heute ist IT und Digitalisierung. Also was ist es? Was ist IT? Was ist Digitalisierung? Wie geht denn das überhaupt? Was sind denn da vielleicht auch die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten? Und geht sowas überhaupt sozial?
Genau. Und da kommen wir einfach mal anfangen, so die ersten Gedanken von uns mit einzuspinnen. Da war so ein Gedanke für mich so ein bisschen, Vergleiche hinken immer ein bisschen. Aber so mal sich vorzustellen, dass der Körper die IT ist und sozusagen die Digitalisierung so ein bisschen der Geist ist. Also der Körper ist, die IT ist sozusagen der Ermöglicher von Digitalisierung. Man braucht die IT, ohne die kann Digitalisierung natürlich gar nicht stattfinden. Und Digitalisierung ist so ein bisschen eher der Innovator, der neue Geschäftsmodelle entwickelt, der neue Ideen entwickelt, der ein bisschen sozusagen die fachliche Welt, die theoretische fachliche Welt und die IT zusammenbringt und versucht da Wertschöpfungen zu schaffen. Positive Sachen für die Klienten, Adressaten und die Mitarbeiter zu schaffen.
Also das ist für mich schon so viel gesagt, da ist für mich schon so viel drinnen, weil in der Vorbereitung auf die erste Sache jetzt hier, auf die erste Episode, habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, wie könnte man es bildlich beschreiben, und du hast das gerade perfekt gemacht. Die IT ist der Körper. Das ist das Rechenzentrum, das sind die Leitungen, unsere Nervenbahnen, das sind die Aktoren und Sensoren, unsere Hände und wirklich unsere Fühler, die wir ausstrecken können. Und dann steckt da aber ein Geist drin. Ne? Also da steckt ein Wesen drinnen, und das ist irgendwo die Digitalisierung. Und in Kombination von diesen zwei Dingen kommen wir dann tatsächlich ins alltägliche Arbeiten rein. Vielleicht auch Dinge, die man sich erstmal eben bewusst machen muss. Und deswegen fand ich dieses Körper-Geist-Beispiel einfach so passend. dass ich da gar nicht mehr viel dazu beitragen will, weil ich finde, dass das ein toller, ganzheitlicher Ansatz ist, der mir persönlich eh sehr liegt. Nicht nur jetzt in der Digitalisierung und in der IT-Welt, sondern eben auch, wenn wir von Medizin sprechen, wenn wir von sozialen Themen sprechen, wenn wir von Gesellschaft und Gesundheit und Pflege und diesen ganzen Themen reden. Es ist immer ein ganzheitlicher Ansatz vonnöten. Und vielleicht muss man das Ganze auch ein bisschen organischer verstehen, als das vielleicht der ein oder andere bisher so im Kopf hatte. Also IT ist eben nicht nur ein Rechner, ein Server, ein Bildschirm und Maus und Tastatur, das Internet, sondern da steckt ja auch eine Idee dahinter. Und die Idee, wenn wir mit aufnehmen können, ich glaube, dann haben wir wirklich was geschaffen und geschafft. Und ja, vielleicht sollten wir da mal über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auch nochmal reden.
Genau, denke ich auch. Da gibt es natürlich eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten. Und dann, es lässt sich nicht ganz klar voneinander trennen. So wie der Körper und Geist sich halt auch nicht ganz klar voneinander trennen. Die bedingen sich natürlich sehr, sehr gegenseitig. Was man vielleicht so ein bisschen sagen kann, ist, dass die IT natürlich sehr prozessorientiert ist. Also sie versucht sehr viele Dinge zu standardisieren und auch Sicherheit zu geben. Also die IT, die bisher, glaube ich, in den sozialen Einrichtungen geherrscht hat, war natürlich, die Server müssen funktionieren. Wir müssen alle arbeitsfähig sein. Es müssen klare Strukturen sein, damit das auch sicher ist und auch ja gut funktioniert. Die Digitalisierung ist aber eher etwas, das versucht, neue Sachen zu kreieren, da offener zu sein, auch eher unsichere Gebiete mal anzugehen und eher auch mal Dinge auszuprobieren, die vielleicht auch fehlschlagen. Das heißt, man braucht beides, man braucht diesen sicheren Untergrund. Und gleichzeitig ist es aber wichtig, dass wir jetzt, wenn wir mit der Digitalisierung voranschreiten wollen, auch in den sozialen Bereichen, da auch offen sind, um neue Dinge auszuprobieren und vielleicht auch etwas einfach auch mal nicht klappt. Da geht die Welt sozusagen nicht unter von.
Genau, und genau für den Fall, also dass es eben mal nicht klappt, gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Und ich habe mir das Ganze mal kurz von so einem Sicherheitsaspekt aus angeschaut, weil mir aufgefallen ist, dass wir von dem Aspekt aus gut uns an die IT ranschleichen können, ne? Weil es gibt dann sowas wie, vielleicht hat man das schon mal gehört, die DIN 27001 oder das BSI Grundschutzkompendium. BSI ist das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnologie und die haben eben ein Pamphlet, ein Opus rausgebracht, in dem es wirklich um Sicherheit in der IT geht. Und was total toll ist bei beiden, sie schlüsseln die IT als Systeme und Prozesse auf. Und letzten Endes ist es tatsächlich genau das. Du hast es schon erwähnt, es ist ein sehr formalistisches Konstrukt, das sehr hierarchisch und sehr klar und strukturiert funktioniert. Eben, es muss laufen. Und andererseits gibt es ja aber noch den Aspekt, wie läuft es? Und das ist eben genau der Punkt, wo die Digitalisierung reinkommt. Man könnte vielleicht so sagen, ist es Übersetzer, Vermittler? Denn die Inhalte, die müssen ja irgendwie in die gelebte Praxis kommen. Also wie kommt die Idee in die Maschine rein? Und kann dann da zu Mehrwerten führen. Also es gibt ja irgendwie dann Gegebenheiten und Anforderungen in so einem Betrieb und natürlich Ideen. Und alles das muss in IT und in die Digitalisierung rein.
Genau richtig. Und da muss man sich, da kommt, glaube ich, der Begriff Strategie ins Gespräch. Also es ist wichtig, denke ich, als Unternehmen heutzutage eine IT-Strategie zu haben, eine Digitalisierungsstrategie und gleichzeitig eine Geschäfts- oder Business-Strategie zu haben, die alle sich gegenseitig bedingen und alle miteinander verbunden sind. Und manchmal kann man vielleicht die Digitalisierung ein bisschen als den Vermittler zwischen der IT und tatsächlich dem Geschäftsbereich betrachten. Also wo soll es hingehen, wie soll sich das entwickeln? Vielleicht auch die Digitalisierung manchmal, oder ein Digitalisierungsmitarbeiter könnte ein gewisser Übersetzer auch sein, der zwischen der IT und der Geschäftsidee sozusagen ein bisschen miteinander vermittelt. Bei dem Begriff Strategie habe ich immer so ein bisschen im Kopf dieses Zitat von Montagu: Kein Wind ist demjenigen günstig, der nicht weiß, wohin er segeln will. Also deswegen sind Strategien so wichtig, weil wenn ich mich nur hinstelle und gucke, wo der Wind weht und der Regen segelt mich mal in die Richtung, dann mal in die andere Richtung, komme ich ja nie irgendwo an, wo ich hin will. Deswegen ist es wirklich wichtig, in diesen Bereichen auch eine Strategie zu entwickeln. Die muss man auch nicht getrennt voneinander entwickeln, aber es ist wichtig, da die Akteure gemeinsam, glaube ich, ins Boot zu setzen. Also eine Geschäftsstrategie ohne IT-Strategie ist aus meiner Sicht heutzutage eigentlich nicht sinnvoll.
Genau. Genau richtig. Und bei Dini, ja, doch sehr, man könnte fast sagen, im ersten Moment diametral unterschiedlich wirkenden Themenbereichen und Komplexen, haben wir aber doch immer ja, Gemeinsamkeiten und die sich aber vielleicht auch wirklich erst auf den zweiten und dritten Blick ergeben, wenn man drüber nachdenkt. Wenn wir die Unternehmensstrategie mal hernehmen und sagen, wo möchte denn ein Unternehmen hin, wo soll es denn hinsteuern, dann muss natürlich so eine IT mitwachsen, ganz klarer Fall. Aber was möchte ich denn mit dieser IT erreichen? Ja, was muss die EDV nicht nur können, sondern was soll sie denn mir an Mehrwert bringen? Was will ich denn als Endergebnis haben? Und das ist der Punkt, wo die Digitalisierungsstrategie ja ins Spiel kommt, um eben hier wirklich zu übersetzen. Zu sagen, das hier ist die IT-Idee von dem, was in der Unternehmensstrategie steht. Und so können wir das einbauen in unser Unternehmen mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kunden, ja, mit einfach allen Stakeholdern und Shareholdern, damit wir hier weiterkommen von A nach B und dann ein ordentliches Produkt anbieten können. Vielleicht mit digitaler Unterstützung, vielleicht aber auch ohne digitale Unterstützung. Sicher aber immer mit, ich sage jetzt mal, digitalen Prozessen, Workflows, mit Daten im Allgemeinen im Hintergrund. Und ja, da müssen wir, denke ich, auch nochmal drauf eingehen, Tim, weil das ist gar nicht so ganz leicht zu verstehen, glaube ich.
Ja, absolut. Es lässt sich eben auch sehr, sehr schwer voneinander abzutrennen. Da vielleicht auch so dieses, ich glaube, dass man sehr ähnliche Fähigkeiten braucht als Geschäftsführer oder als sozusagen derjenige, der die Geschäftsstrategie mitentwickelt und die Digitalisierung mitentwickelt. Das sind, glaube ich, sehr, sehr ähnliche Fähigkeiten. Warum es aber sinnvoll sein kann, aus meiner Sicht, dass man sich jemanden für die Digitalisierungsstrategie holt oder für diese grundsätzlichen Ideen, ist zum einen, Geschäftsführer hatten vor der Digitalisierung wenig Zeit für Digitalisierung und haben das vermutlich jetzt auch nicht. Und zumindest im sozialen Bereich glaube ich, dass auch einige Akteure, die in der Geschäftsleitung sind, bisher mit den digitalen Themen nicht ganz so eng verwoben waren. Das heißt, die brauchen jemanden, der sich durchaus auch mit diesen Möglichkeiten auskennt. Was ist denn auch möglich? Wie kann ich denn gewisse Dienstleistungen auch digital anpassen?
Und da gibt es vielleicht aber auch schon mal eine gute Nachricht einfach. Weil eine gute Nachricht ist immer klasse und die möchte ich auch mal bringen. Ne? Weil in der Digitalisierung brauchen wir nicht unbedingt andere Stärken. Wir brauchen schon die klassischen Stärken, nämlich die Stärken guter Führung und von gelungenem Management. Haben wir das, dann haben wir schon mal ganz, ganz viel von dem, was wir für Veränderung brauchen. Klar ist, dass man schon sich so ein paar Fähigkeiten, so ein paar Skills ja, einfach beibringen muss oder beibringen lassen muss vielleicht auch oder optimalerweise sich vielleicht auch ins Unternehmen einfach holt, sich jemanden holt, der diese Fähigkeiten schon mitbringt. Und der braucht ein gewisses Mindset, um auch dieses Mindset, dieses Denken in dieser Schule mit in die Firma zu bringen.
Genau, und ich glaube, vielleicht gibt es den ja auch schon in der Firma. Vielleicht gibt es ja auch einen ITler, der einfach sozusagen seine Fähigkeiten, die er bisher eingesetzt hat, auch andere Fähigkeiten, die er vielleicht auch schon hatte, einfach ein bisschen weiterentwickeln muss. Weil, wie du schon gesagt hast, manchmal müssen Fähigkeiten, der Fokus ändert sich nur. Es verschiebt sich ein bisschen. Also vielleicht so diese klassische Programmierung, Implementierung von Software oder das Betreuen von eigenen Rechenzentren, von eigenen Servern wird in der Zukunft immer, immer weniger werden. Es wird aber sehr viel wichtiger zu werden, wie geht man mit Partnern und Lieferanten um, weil man immer mehr Dinge auch externalisieren wird in der IT. Oder wie komme ich auf die Idee, neue Design, wie kann ich das so gestalten, dass die Mitarbeiter das verstehen. Also so ein Veränderungsmanagement. Wenn eine neue Software reinkommt, wie kann ich den Mitarbeitern das beibringen? Das verschiebt sich einfach so ein bisschen und vielleicht gibt es ja auch ITler in den einzelnen Betrieben, die da total viel Lust drauf haben, sich da weiterhin zu entwickeln. Man muss sich auf den Weg machen.
Ich mache da immer schon so ein bisschen ein Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich sage ich oft, wir haben jetzt wieder ein Problem der Modernisierung. Modernisierung heißt jetzt hier nicht, dass wir was grundlegend neu machen, sondern wir machen was neu anders. Und jetzt haben wir blöderweise 30 Jahre lang oder noch länger gelernt, mit Prozessen zu arbeiten. Das können wir jetzt richtig, richtig gut. Ja, wir haben einen Prozess, da steht das drin, wie wir das machen müssen, und dann machen wir das und das machen wir auch richtig gut. Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommt da einer und sagt, ja, den Prozess, der ist super, den habt ihr jetzt toll aufgelegt, und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir einen Workflow draus, weil das kann jetzt teils auch im Hintergrund erledigt werden im Programm. Und dann schauen die Leute und sagen, an was? An Workflow. Was sollen wir denn damit? Also jetzt haben wir haben doch einen Prozess, für was brauchen wir jetzt einen Workflow? Und das ist genau der Punkt, an dem es dann sehr, sehr schwierig wird, wo man wirklich jemanden braucht im Unternehmen, der vielleicht übersetzen kann, das eine fürs andere, also sowohl quasi aus der momentanen Situation raus, aber auch diese neue Idee vermitteln kann. Der muss vielleicht gar nicht mal unbedingt der große ITler sein, vielleicht sogar im Gegenteil. Vielleicht muss der eher jemand sein, der ein bisschen begeistern kann, der sagen kann, hey, schauen wir es uns doch erst mal an und probieren wir es dann einmal aus.
Genau, ich glaube auch, man braucht ja jemanden, der gern Bock hat auf Design, der neue Ideen schmieden will, der Dinge ausprobieren will, der Leute mitnehmen kann, Lust schaffen kann und natürlich sich auch didaktisch überlegen kann, wie gehe ich das an, wie kann ich, also ich glaube, früher hat man so ein, hier ist die Software und jetzt kommt damit klar. Und jetzt muss man vielleicht auch gucken, führe ich Teile Stück für Stück ein, sodass Erfolgserlebnisse relativ schnell da sind und die Mitarbeiter auch schnell sehen, ah, das bringt mir was. Das hat Nutzen. Ich muss nicht mehr von einer Excel-Datei in die andere irgendwelche Sachen eingeben. Das passiert automatisch. Und so meine Idee zu zeigen, ihr habt jetzt mehr Zeit für die Adressaten. Ihr habt mehr Zeit für die Klientenarbeit, für die konkrete Arbeit, um die es geht, weil die bisherige, vielleicht auch manchmal doppelte Doku nicht mehr stattfinden muss, weil es einfach verschwinden kann. Oder es gibt jemand, der eine Einschränkung hat und vielleicht dann sozusagen die Doku auch über Sprache machen kann und nicht mit der Tastatur eingeben kann. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, die zum Teil in der Wirtschaft schon existieren. Das ist das Schöne im sozialen Bereich. Es klingt ein bisschen paradox, aber wir sind nochmal 10 Jahre hinter der Wirtschaft dran. Das ist aber das Schöne, weil wir uns da was abgucken können. Und da gibt es schon sehr viele Methoden, die wir dann nur an uns anpassen müssen.
Genau, da sind wir ein bisschen Nutznießer, würde ich sagen, von dem, was andere schon vor uns natürlich auch geschaffen haben. Da dürfen wir uns ein bisschen anlehnen und mal gucken, wie die das gemacht haben und vor allem auch, welche Fehler die vielleicht gemacht haben. Aber bevor wir da zu spezifisch werden, weil ich kann mir auch vorstellen, dass solche Dinge natürlich nicht nur Positives für die Leute mitbringen, sondern auch Ängste schüren. Du hast jetzt so wunderbar ausgeführt, dass wir natürlich dann andere Möglichkeiten haben, mehr Zeit für Klienten haben. Das muss ich aber alles erst immer einstellen. Und das ist eben so ein bisschen der Unterschied. IT ist ziemlich direkt. Das ist so ein bisschen, man könnte sagen, naturwissenschaftlich-mathematisch angehaucht. Das ist sehr direkt. Also wenn ich den Computer runterfahre oder den Stecker ziehe, ist aus. Und wenn ich jetzt aber das in die Digitalisierung bringen will, dann ist es halt eben vielleicht an der Stelle genau noch nicht vorbei. Ne? Sondern in der Digitalisierung geht es immer mindestens um 2 Faktoren, nämlich den Menschen als sich, als Kernfaktor und gleichzeitig dieser Technologie außenrum, die diesen Menschen unterstützen kann und auch möchte, hoffentlich. Weil dann ist es ein optimaler Fit, dann passt es zueinander. Und das ist ja im Sozialwesen schon so ein bisschen das Thema, dass man sagt, wie kann denn eben auch so ein digitales System unterstützen? Und da geht es eben nicht nur um dieses Thema im unternehmerischen Handeln. Also wie kann es zum Beispiel eine Verwaltung entlasten? Das kann man in der Zwischenzeit schon relativ gut wahrscheinlich, sondern, und da bist du vorher so super drauf eingegangen schon, wie können wir denn auch ja, den Klienten, den Kunden, den Adressaten ein Stück weit entlasten und wie können wir ihm durch eben neue und andere Möglichkeiten ein Angebot vielleicht auch machen.
Genau, also da vielleicht auch ein Hinweis an unsere kleine News-Folge, die da auch ganz kurz beschreibt, wo es einen Artikel gibt, wo beschrieben wird, wie Menschen vielleicht auch mit Videokonferenzen, weil sie dann einfach wirklich nur 3 oder 4 Buttons vor sich haben, das einfach ganz leicht bedienen können. Also so auf solche Ideen zu kommen, Hardware, Software, die es vielleicht gibt, barrierefreier zu machen, leichter benutzbar zu machen. Und da denke ich, kann man vielleicht auch auf einen Pflegeroboter eingehen, der sich ein bisschen kompliziert anhört, aber ein Pflegeroboter, der mich in meinem ambulant betreuten Wohnen, wo ich immer um 9 ins Bett gehen muss, weil die Pflegekraft das um 9 halt Zeit hat, mich ins Bett bringt, habe ich einen Roboter neben mir, der mich ins Bett bringt, der mich wieder rausholt. Das wird meine Freiheit als Mensch so viel erweitern, wenn ich entscheiden kann, wann ich ins Bett gehe und aufstehen will oder wach bleiben will. Das ist so ein immenser Mehrgewinn für unsere Adressaten. Deswegen ist es aus meiner Sicht sich wichtig, da nicht dagegen zu stellen.
Und denk mal auch mal an die Zeit, die jetzt gerade quasi, naja, nicht vorbei ist, aber die sich jetzt wieder gerade lockert. Ich rede tatsächlich einfach von diesem Corona-Thema. Man sagt immer, das hat der Digitalisierung einen wahnsinnigen Schub verpasst. Auf der einen Seite stimmt es total und auf der anderen Seite müssen wir sagen, in welchen Bereichen? In sozialen Bereichen. Es ist eben genau das. Es ist sozial-digital. Es ist nämlich eben in den Bereichen total nach oben geschossen, die Digitalisierung, wo es darum geht, Menschen zueinander zu bringen. Ja? Wir bei uns, wir haben Videokonferenzsysteme installiert. Wir haben geschaut, dass wir jetzt Zoomen, Teamen oder wie sie alle heißen können. Wir haben geschaut, dass wir wieder Menschen zueinander bringen, weil Menschen nicht zueinander können. Wir haben versucht, diese Barrieren einzureißen. Wir haben geschaut, dass wir quasi den Leuten, die Menschen betreuen, einen Laptop oder ein Handy, ein Tablet in die Hand drücken, mit dem sie sich eben wieder an ihre Leute wenden können, mit dem sie mal kurz zu Hause anrufen können. Und die Rückmeldungen, die wir da gekriegt haben, die waren fantastisch. Zu sagen, einfach einmal die Woche, wenigstens für eine halbe oder dreiviertel Stunde, ruft da mal jemand an, gibt eine andere Tagesstruktur, erzählt mal wieder was von woanders her und auch. Ich sehe wieder einfach jemanden, ich kann wieder mit jemandem reden, der eben nicht mein Mitbewohner ist, nicht meine Eltern ist, nicht meine Geschwister sind. Und das zu ermöglichen und auch alle anderen Dinge, die, oder sehr, sehr viele andere Dinge, die damit zu tun haben, sind sozial-digital-Themen. Das ist genau das, um was sich eben auch der Podcast hier dreht. Und da findet die Fusion wirklich für mich zwischen IT und Digitalisierung statt, in dem Punkt. Und deswegen ist das ein totales Sozialthema. Wir haben die Luca-App, die bringt wieder Leute miteinander an den Tisch. Wir haben die Corona-Warn-App, die schaut, dass wir, ob wir jemanden Infizierten in der Nähe hatten, der uns vielleicht gefährdet hat oder den wir vielleicht gefährdet haben. Und gleichzeitig ohne zu diskriminieren. Ne? Gigantisch, gigantisch gut gemacht. Und wir haben wirklich wieder die Möglichkeit, wieder mehr zu tun, sozial zu interagieren. Und das ist wirklich eine Stärke, die ich total klasse finde.
Absolut. Und da ist ja auch so die Frage, kann man mal in seinem sozialen Unternehmen mal eine Umfrage an die Mitarbeiter starten, was für neue Ideen die sich vielleicht auch entwickelt haben während der Corona-Zeit, um ihre Adressaten besser trotzdem noch zu begleiten, trotzdem noch zu unterstützen. Und gibt es da nicht einzelne Punkte, die man nach Corona natürlich auch noch nutzen kann? Also ich glaube, wir sind beide uns der Meinung, dass eine persönliche Begegnung face to face, auch in der Beratung, sehr wertvoll ist. Aber es gibt doch vielleicht auch Beratungssituationen, wenn ich mir vorstelle, ich bin eine alleinerziehende Mutter, arbeite den ganzen Tag, habe ein Kind mit Behinderung und muss eigentlich, brauche noch eine Beratung zu einem bestimmten Punkt, schaffe es aber nicht zur Beratungsstelle zu fahren, weil das ja auch nochmal Zeit kostet. Dann muss ich da warten. Und wenn ich dann einfach eine Videokonferenz haben und online einfach beraten werden kann, dann ist das doch ein immenser Mehrgewinn. Das heißt, da werden Barrieren abgeschafft. Das eine soll nicht das andere ersetzen. Aber das andere kann das ergänzen, das Portfolio an Angeboten ergänzen. Und entspricht vielleicht eher der Lebensrealität von jungen Menschen. Da würden wir vielleicht auch jetzt zu einem konkreteren Beispiel kommen. Also
Genau, das. Oh, Entschuldigung. Ja.
wenn man sich überlegt, dass sich eben, wie gerade eben die alleinerziehende Mutter, die nicht in der Lebenswelt ist, junge Menschen, die einfach tatsächlich ihr Smartphone rausholen, und gar nicht auf die Idee kommen, viel zu telefonieren. Das ist ja einfach eine Zielgruppe, die kommt, die wächst auf und auch die werden Klienten, Adressaten von uns. Zu überlegen, gibt es da nicht die Möglichkeit, einen Chatbot zu machen, sodass man nachts um 10 Uhr auch noch einen Termin für eine Beratung ausmachen kann und nicht nur zwischen 10 und 13 Uhr, wenn die Beratungsstelle telefonisch erreichbar ist, was nicht der Lebenswelt der Adressaten entspricht.
Genau, man stellt sich wirklich einfach dieses Beispiel vor. Das ist eine Mama, die hat zwei Kinder. Eins von diesen Kindern ist halt einfach behindert. Das hat einfach einen Unterstützungsbedarf. Und wie kann die sich organisieren? Die Oma wohnt 400 Kilometer weit weg irgendwo in Köln. Der Papa ist halt auch nicht mehr da. Und ansonsten ist die Nachbarschaft halt eben, wie es in vielen Städten vielleicht auch der Fall ist, oder ja, wie es überall halt inzwischen der Fall ist, einfach nicht so vertreten und nicht so stark, als dass zum Beispiel, wie das früher vielleicht mal der Fall war, auch eine Dorfgemeinschaft mal einspringen kann. Das ist vielleicht heute nicht mehr so einfach, wie das früher war. Und die Mama mit ihren zwei Kindern, von dem eins einen Unterstützungsbedarf hat, die muss sich natürlich um die Bedarfe von beiden kümmern. Und wie du sagst, die kommt nach Hause, die ist fertig von der Arbeit und die muss jetzt noch was zum Essen machen für die Kids und dann sagt die, oh shit, ey, jetzt habe ich voll vergessen, heute in der Beratungsstelle anzurufen, ich brauche ja noch irgendwas von denen. Ja, was es auch immer sei. Oder ich habe vergessen, beim Arzt anzurufen. Oder ich habe vergessen, beim Amt anzurufen, weil ich nur irgendwas von denen haben möchte. Oder weil ich noch eine Info für die habe. Oder ich habe vergessen, irgendwo anders mich zu melden, von denen ich was will. Oder weil die was von mir wollen. Und wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, vielleicht kurz mit diesem Chatbot in Kontakt zu treten, auch wenn es nachts um 9:30 ist, dann hat die auch diese emotionale Belastung vielleicht nicht mehr und kann sagen, ich packe das da rein, ich kann da noch ein PDF mit drauf laden und am Ende vom Tag habe ich Gott sei Dank, auch wenn es 9:30 schon ist, alles erledigt. Und sie geht glücklicher ins Bett, ist einfach happy, dass sie für sich und ihre Kinder ordentlich abliefern konnte, um es mal ganz kurz zu machen. Das hat sie nämlich jetzt einfach geschafft. Die kann am Ende vom Tag sagen, jetzt habe ich nochmal einen Haken auf meiner To-Do-Liste drauf und habe es auch geschafft, dass meine Kinder gut und ordentlich versorgt sind.
Absolut, das müssen ja keine.
Und da macht es einen Unterschied, finde ich.
Genau, und das müssen ja keine komplizierten Chatbots sein. Also, ich glaube, die meisten Leute haben da so die Vorstellung, da muss man sehr intensiv programmieren können. Das können wir doch gar nicht als soziale Einrichtung. Es gibt mittlerweile wirklich sehr einfache Baukastentools, also wo man sich das wirklich so ein bisschen zusammensteckt. Es könnte einige von euch geben, die damit schon Erfahrung gemacht haben. Die Bundesregierung benutzt sowas oder manche Support-Dateien. Support-Dienstleister benutzen das klassisch bei WhatsApp, dass man da was hinschreibt, dann kriegt man die Auswahl 1, 2, 3, 4, 5, 6, da steht jeweils ein Text dran, dann gibt man die 6 ein, dann geht es ins nächste Menü und so weiter. Und dann mache ich da, schreibe ich da 4 Zahlen hin und schon habe ich einen Termin ausgemacht für nächste Woche 10 Uhr zur Online-Beratung. Oder einfach sowas in diese Richtung. Und es muss auch kein Mitarbeiter auf der anderen Seite hocken, das Telefon in der Hand haben, den Termin im Computer eintragen, dann gibt er den noch aus Versehen falsch eine halbe Stunde oder sonst was. Also es gibt auch so Fehlerminimierungen einfach zum Teil in der Digitalisierung und die Mitarbeiter haben einfach Zeit zum Beraten und müssen nicht Termine vergeben. Dafür sind sie einfach zu hoch qualifiziert und können viel zu viel. Ich glaube, da ist vielleicht noch so ein wichtiger Punkt, den wir ansprechen müssen, dass das natürlich auch in einer gewissen Übergangszeit stattfinden muss. Natürlich gibt es noch sehr viele Menschen, die können vielleicht ihr Smartphone auch nicht gut bedienen. Die sind auch überfordert, ihren digitalen Termin auszumachen. Aber gleichzeitig gibt es eben auch die Generation, die das vornehmlich macht und hauptsächlich so macht. Und deswegen glaube ich, dass man das beides durchaus anbieten muss. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Herzberg-Motivationstheorie, so dieses, ich glaube, dass so digitalen Termin ausmachen irgendwann so ein Hygienefaktor wird. Das ist so wie beim Auto. Früher mussten wir alle noch unsere Scheiben hochkurbeln. Wenn wir heute ein Auto haben, wo wir die Scheiben hochkurbeln, denken wir, Gott, ist das veraltet. Wo ist der elektrische Scheiben? Das gehört einfach zum Standard. Und ich glaube, dass das auch zu einem Standard wird, dass man Termine online unkompliziert schnell ausmachen kann und nicht auf Öffnungszeiten warten muss, bis man anruft. Das heißt, da steckt ja auch so ein bisschen Marktpotenzial drin. Ein Anbieter, der das vielleicht nicht macht, da werden vielleicht weniger Klienten aus der jungen Generation hingehen, die aber ja immer, immer mehr werden natürlich und heranwachsen.
Und mit dem würde ich dann unser Thema für heute auch beschließen wollen. Wir haben jetzt in den vergangenen knapp 20 Minuten in etwa einen kurzen Blick geworfen auf die Unterschiede, aber auch auf die Zusammenhänge zwischen den Themen IT und zwischen dem Thema Digitalisierung. Vielleicht traue ich mich mal an eine kurze Zusammenfassung ran. IT und Digitalisierung sind eben nicht dasselbe. Aber sie bauen aufeinander auf. und sie bedingen sich gegenseitig, beeinflussen sich gegenseitig. Also sie sind wirklich Teil des gleichen Kontinuums, nur eben auf unterschiedlichen Seiten gelagert, gehören aber wirklich zum gleichen dazu und gehören ins Unternehmen rein. Und damit nicht nur ins Unternehmen, sondern auch in die Mitarbeiter rein. Und die Mitarbeiter sind soziale Wesen, dies gehört in die Gesellschaft rein. Und damit merkt man, dass Digitalisierung, IT und Vernetzung heute denn mehr denn je ein soziales Thema ist. Wir sind eben nicht mehr von 30 Jahre zuvor, wo das ein Spezialthema war, sondern heute betrifft es jeden. Jeder hat ein Smartphone in der Hand, jeder möchte einen Termin ausmachen über einen Chatbot und jeder möchte das in Zukunft nochmal anders und komfortabler haben, vielleicht dann sogar mit Sprachbedienung über die Siri, über Google, über Amazon und wie sie alle heißen. Und deswegen ist Digitalisierung und IT ein soziales Thema, sozial-digital. Und diese Interaktion zwischen den Themen, die findet auf so vielen Ebenen statt, auf die wir eben gerne eingehen wollen, damit eben nicht nur die Organisation zu einem Gesamterfolg kommt, sondern damit man auch in diesem großen sozialen Konstrukt langsam lernt und versteht, wie funktioniert das miteinander über digitale Medien in diesem großen Kontinuum, das wir heute versucht haben, mal ein bisschen anzureißen.
Vielen Dank, Max. Ja, ich freue mich auf viele weitere spannende Themen. Ich glaube, es wurde schon ersichtlich, was für ein großes Portfolio da sozusagen existiert. Und da muss man sich nur die Themen rauspicken. Und ich glaube, da werden wir einiges zu tun haben. Und ich freue mich drauf. Denkt auch wichtig, ganz, ganz dran, die wichtigste Message immer in so Podcast: denkt an das Abo. Drückt den Abo-Button. Wir freuen uns, wenn ihr uns teilt und immer mehr Menschen uns hören. Genau.
Ich kann auch nur Danke sagen, Tim. Danke dir und danke euch Zuhörern allen. Tim, mir war es ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bleiben wir alle interessiert und eins nicht vergessen, um es mit den großen Worten zu sagen. Und jetzt abschalten.